Jane Eyre, Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Zweiter Teil.
Von Mr. Rochester kam keine Kunde. 10 Tage und noch immer kehrte er nicht zurück. Er war schon über 2 Wochen fort, als der Postbote Mrs. Fairfax einen Brief brachte.
Manchmal denke ich ja, dass es bei uns zu ruhig zugeht. Aber jetzt sieht es so aus, als bekämen wir bald reichlich zu tun. In 3 Tagen wird der gnädige Herr vom Gut der Ashton zurückkehren. Und er bringt noch viele Gäste mit. Wie viele von den Herrschaften dann ihn begleiten werden, das weiß ich nicht. Aber die Ladies kommen mit ihren Zofen und die Gentlemen mit ihren Dienern. Das heißt doch für uns volles Haus.
Und damit schlang Mrs. Fairfax ihr Frühstück hinunter und hastete davon, um sogleich mit den Vorbereitungen zu beginnen. Dann, 3 Tage später...
Sie kommen!
Et voilà!
Sie kommen!
4 Reiter galoppierten die Auffahrt herauf. Nach ihnen kamen 2 offene Kutschen, voller wehender Schleier und wippender Federn. Mr. Rochester und eine Dame führen die Gesellschaft an. Ihr purpurfarbenes Reitkleid streift beinahe den Boden. Ihr Schleier weht lang im Wind. Eine Pracht von schwarzen Locken schimmert hindurch.
Sehen Sie, das ist Miss Ingram.
Aus der Halle ertönte bald ein fröhlicher Tumult. Die tiefen Stimmen der Herren und die silberhellen Töne der Damen. Und durch das harmonische Konzert hindurch klar und deutlich der sonore Bass des Besitzers von Thornfield Hall, der seine Gäste willkommen heißt. Dann leichte Schritte die Treppe herauf, ein Trippeln, leises Lachen, Öffnen und Schließen von Türen, Ruhe.
Change de toilette.
Bist du gar nicht hungrig, Adele? Du hast doch seit Stunden nichts mehr zu essen bekommen.
Vorsichtig schlich ich mich zu der Hintertreppe, die direkt in die Küche führte, schlängelte mich durch das dortige Chaos hindurch in die Speisekammer, bemächtigte mich eines kalten Hühnchens, einiger Obsttörtchen, griff Brot, Besteck und Teller und trat mit dieser Beute hastig den Rückzug an. Wir hätten heute kein Abendbrot bekommen, da unten waren alle viel zu beschäftigt, um an uns zu denken. Kaum war ich auf der Galerie angelangt, warnte mich ein anschwellendes Summen vor dem bevorstehenden Auszug der Damen. Starr blieb ich an dem dunklen Ende der Galerie stehen. Unbefangen und nonchalant plaudernd kamen sie alle heraus und stiegen dann die Treppe fast so geräuschlos hinab wie ein weißer Nebelschleier, der einen Berghang hinunterwallt. Adele hatte die Schulzimmertür einen Spalt breit geöffnet.
Oh, wenn ich noch zu Ihnen dürfte.
Schlag dir das für heute aus dem Kopf. Vielleicht morgen. Aber nur, wenn man ausdrücklich nach dir schickt.
Am nächsten Tag, bei schönem Wetter am frühen Vormittag, Ausflug in die Umgebung. Miss Ingram auch diesmal die einzige Dame zu Pferd. Mr. Rochester an ihrer Seite. Beide ein wenig abseits vom Rest.
Ich wünschte, ich könnte einmal ihr Gesicht sehen.
Das werden Sie schon bald. Ich konnte bei Mr. Rochester anbringen, dass Adele so gerne den Damen vorgestellt werden möchte. Und er sagte, dann lassen Sie sie nach dem Dinner in den Salon kommen und bitten Sie Miss Eyre, sie zu begleiten.
Ich muss da nicht mitkommen. Das hat er bloß aus Höflichkeit gesagt.
Ich bemerkte ihm gegenüber, dass Sie wahrscheinlich nicht so gerne erscheinen würden vor all den Fremden. Worauf er antwortete, es ist mein ausdrücklicher Wunsch und sollte sie sich widersetzen, werde ich ihre Aufsässigkeit dadurch beenden, dass ich sie persönlich hole.
Ich werde erscheinen, wenn es denn sein muss. Aber gerne tue ich's nicht.
Bange war mir, als ich die Stunde näher rücken sah. Dinnerzeit. Mein bestes Kleid, das silbergraue, war rasch übergestreift. Das Haar glatt gestrichen, mein einziger Schmuck, eine Perlenbrosche, rasch angesteckt. Wir gingen hinunter.
Ne puis-je pas prendre une seule de ces fleurs magnifiques, mademoiselle, seulement pour compléter ma toilette.
Du denkst zu viel an deine Toilette, Adele. Aber du darfst eine Blume haben und sie dir an die Schärpe heften.
Die ernsthafte Hingabe der kleinen Pariserin, mit der sie sich Fragen der Kleidung widmete, hatte etwas Possierliches und zugleich Peinliches an sich. Ich zog mich auf eine Fensterbank zurück und bemühte mich, in einem Buch zu lesen. Ein karmesinroter Vorhang trennte uns von der Gesellschaft im Speisezimmer. Man sprach dort so leise, dass nichts von der Unterhaltung zu hören war. Ein gedämpftes Stühlerücken, der Vorhang wurde zurückgezogen, die Damen traten ein. Ich erhob mich und machte einen Knicks. Eine oder zwei der Ladies neigten das Haupt als Erwiderung. Die anderen sahen mich bloß an. Es waren nur 8, doch wie sie so hereingeströmt kamen, erinnerten sie mich an einen großen Schwarm weißgefiederter Vögel. Die 3, die sich am meisten von den anderen abhoben, vielleicht weil sie als die größten aus der gesamten Gruppe herausragten, waren die ehrenwerte Lady Ingram und ihre Töchter Blanche und Mary. Die ehrenwerte Witwe mochte zwischen 40 und 50 sein. Ihre Figur war noch immer gut. Ihr Haar, zumindest bei Kerzenlicht, noch immer schwarz. Sie hatte ein römisches Profil und ein Doppelkinn, das nahtlos in einen Hals von der Dimension einer Säule überging. Mir kam es vor, als seien diese Gesichtszüge vor lauter Dünkel aufgebläht. Ihr kalter, harter Blick erinnerte mich an Mrs. Reed. Mary war zu dünn für ihre Größe, dafür war Blanches Figur die einer zweiten Diana. Ihr Gesicht war das faltenfreie Ebenbild der Mutter, der gleiche Dünkel darin. Allerdings lachte sie ununterbrochen ein spöttisches Lachen.
Bonjour, Madame.
Oh, was für ein niedliches Püppchen.
Das ist Mr. Rochesters Mündel, glaube ich, die kleine Französin.
Endlich wird der Kaffee gebracht und die Herren werden hereingerufen. Alle schwarz gekleidet, die meisten von ihnen groß, einige jung, attraktiv, schneidig. Er kommt als Letzter. Ich will an das Buch denken, das ich in meinen Händen halte. In Wirklichkeit sehe ich nur seine Gestalt. Und da ist unwillkürlich wieder der Augenblick, in dem ich ihn zuletzt sah. Was war seitdem geschehen? Wir waren einander fremd. Es wunderte mich nicht, dass er ohne einen Blick in meine Richtung zu werfen, auf der anderen Seite des Raumes Platz nahm und mit einigen der Damen eine Unterhaltung begann. Es bereitete mir Freude, ihn anzusehen. Eine stechende Freude. Wie wahr ist es doch, dass die Schönheit eines Menschen im Auge des Betrachters liegt. Ich verglich ihn mit seinen Gästen. Er ist nicht von ihrer Art. Ich glaube, er ist von meiner. Ganz bestimmt. Ich muss daran denken, dass er sich aus mir gar nicht viel machen kann. Der Kaffee wurde gereicht.
Mr. Rochester! Ich dachte immer, Sie machen sich nichts aus Kindern.
Tu ich auch nicht.
Was hat Sie dann bewogen, sich eines solchen Püppchens anzunehmen wie diesen da? Wo haben Sie es aufgelesen?
Ich habe sie nicht aufgelesen. Sie wurde mir hinterlassen.
Sie hätten sie zur Schule schicken können.
Das konnte ich mir nicht leisten.
Dann nehme ich an, dass Sie eine Gouvernante für sie haben. Ich habe doch gerade noch so eine Person bei ihr gesehen. Dort hinten ist sie ja noch, hinter dem Vorhang der Fensterbank. Da sie ja selbstverständlich etwas bezahlen, ist das doch wohl genauso teuer. Sogar noch teurer, weil sie ja zusätzlich für den Unterhalt von beiden aufkommen müssen.
Darüber habe ich nicht nachgedacht.
Er würdigte mich keines Blickes.
Ihr Männer könnt eben nicht praktisch denken. Sie sollten erst mal Mama zum Thema Gouvernanten hören. Mary und ich haben damals bestimmt ein Dutzend von ihnen gehabt. Die Hälfte war gräulich und der Rest zum Schießen und alle zusammen waren sie der reinste Albtraum. Stimmt's, Mama?
Sprich mir nicht von Gouvernanten, meine Lilie. Schon das Wort macht mich nervös. Ich habe ein Martyrium durchgemacht mit deren Inkompetenz und Kapriziertheit. Ich danke dem Himmel, dass ich das hinter mir habe.
Eine der anderen Damen beugte sich über die fromme Lady und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Aus der davon ausgelösten Antwort schloss ich, es hatte sich um den Hinweis gehandelt, dass eine Angehörige der mit diesem Bannfluch belegten Gattung im Raume anwesend sei.
Tant pis, wohl bekomm es ihr. Sie ist mir schon aufgefallen. Ich gehe immer von der Physiognomie aus. Und in der ihren sehe ich alle Fehler ihrer Kaste.
Ersparen wir es uns länger, darüber zu reden, liebe Mama. Wechseln wir das Thema. Mr. Rochester, unterstützen Sie meinen Antrag?
Madame, Sie haben meine Unterstützung in diesem Punkt wie in jedem anderen.
Signor Eduardo, seid ihr heute Abend bei Stimme?
Donna Bianca, so ihr befehlt, werd ich's wohl sein.
Miss Ingram hatte sich mit stolzer Grazie am Klavier niedergelassen, die schneeweißen Röcke in königlicher Fülle ausgebreitet und begann mit einem furiosen Präludium.
Ach, was hängen mir die jungen Männer von heute zum Halse heraus? Gestalten, die ausschließlich mit ihren hübschen Gesichtern und weißen Händen beschäftigt sind. Als ob Männer irgendwas mit Schönheit zu tun hätten. Als ob das nicht das ausschließliche Privileg der Frauen wäre. Wenn ich einmal heirate, darf mein Mann keinesfalls mein Rivale sein, sondern nur das Glanzblättchen, auf dem der Edelstein liegt. Ich verlange ungeteilte Huldigung. Mr. Rochester, fangen Sie an zu singen. Und ich werde Sie begleiten. Hören wir jetzt ein Freibeuterlied. Sie müssen wissen, dass ich für die Korsaren schwärme. Singen Sie es also conspirito.
Ein Kommando von Miss Ingrams Lippen erfüllte selbst einen Napf wässriger Milch mit Spiritualität.
Singen Sie!
Und sie intonierte eine Begleitung conspirito. Fröhliche Tage waren das in Thornfield Hall. Überall pulsierte das Leben. Den ganzen Tag herrschte Betriebsamkeit.
Solange die Gäste bleiben, erwartet Mr. Rochester sie allabendlich im Salon, Miss Eyre. Das ist sein ausdrücklicher Wunsch, sei, lässt er mich Ihnen sagen. Und er rät davon ab, ihn zu ignorieren.
Ich fragte mich, was Sie vorhatten, als Sie eines Abends ein neues Unterhaltungsprogramm vorschlugen. Sie sprachen davon, Charaden aufzuführen. Diener wurden gerufen, Tische beiseite geschoben, die Stühle in einem Halbkreis gegenüber dem Bogendurchgang aufgestellt, Kleiderschränke im dritten Stock geplündert und deren Inhalt von den Kammerzofen armweise nach unten getragen. Brokatene Reifröcke, seidene Umhänge, schwarze Gewänder, Spitzenschleifen, Textilien aller Art. Mr. Rochester hatte die Damen um sich versammelt und wählte einige von ihnen aus, in seiner Gruppe mitzuwirken.
Miss Ingram gehört natürlich zu mir. Verehrte Lady Ingram, darf ich Sie bitten, die andere Gruppe der Ratenden anzuführen?
Er sieht mich an. Ich stand zufällig bei ihm, weil ich gerade den Verschluss von Lady Ingrams Armband wieder befestigte, der aufgegangen war.
Spielen Sie mit?
Ich schüttelte den Kopf. Er zog sich nun mit seinen Gehilfen hinter den Vorhang zurück. Lady Ingrams Gruppe nahm im Halbrund der Stühle Platz. Eine Glocke ertönte, der Vorhang öffnete sich. Adele. Den Inhalt eines Blumenkörbchens verstreuend. Miss Ingram erscheint, in weiß, mit einem langen Schleier und einem Kranz von Rosen um die Stirn. An ihrer Seite schreitet Mr. Rochester. Sie knien nieder. Es folgt eine stumme Zeremonie, die problemlos als die Pantomime einer Trauung zu deuten ist.
Bride?
Der Vorhang öffnet sich wieder nach einer Pause von beträchtlicher Dauer. Auf dem Teppich neben einem großen Marmorbassin, sonst eine Zierde des Wintergartens, sitzt Mr. Rochester mit Tüchern und einem Turban angetan. Er sieht haargenau wie ein orientalischer Emir aus. Miss Ingram tritt ins Blickfeld, auch sie nach morgenländischer Art gekleidet, die schön geformten Arme nackt und den einen als Stütze für einen Wasserkrug erhoben, den sie anmutig auf dem Kopf balanciert. Sie beugt sich über das Bassin, als fülle sie den Krug und setzt ihn dann wieder auf den Kopf. Die Person am Brunnenrand scheint eine Bitte vorzutragen, woraufhin sie eilend den Krug herniederließ, auf ihre Hand und ihm zu trinken gab. Die beiden waren Eliezer und Rebecca. Nur die Kamele fehlten. Das sah man auf den ersten Blick.
Wir sind uns nicht sicher. Bitte zeigen Sie uns das Bild des ganzen Wortes.
Als der Vorhang sich zum dritten Mal öffnet, ist nur ein Teil des Salons sichtbar. Im schwachen Schein einer Hornlaterne jetzt ein Tisch aus rohen Brettern und ein Küchenstuhl. Inmitten dieser trostlosen Szenerie ein Mann. Den Blick zu Boden gesenkt, rußverschmiertes Gesicht, derangierte Kleidung, verzweifelte Miene, wirres, struppiges Haar. Mr. Rochester. An seinen Handgelenken sind Fesseln angebracht.
Bridewell!
Und damit war die Charade aufgelöst. Braut und Brunnen zusammengenommen bedeuteten Bridewell, also Gefängnis oder Besserungsanstalt. Eine Wortschöpfung, abgeleitet aus dem Namen des berüchtigten Londoner Gefängnisses St. Bride's Well.
Wissen Sie, dass Sie mir von den drei Rollen in der letzten am besten gefallen haben?
Habe ich noch Ruß im Gesicht?
Leider nein. Jammerschade. Nichts passt besser zu Ihrem Teint als dieses Räuberrouge.
Ein heroischer Wegelagerer wäre also was für Sie.
Ein heroischer englischer Wegelagerer wäre das zweitbeste nach einem italienischen Banditen. Für mich taugt ein Mann nichts, wenn er nicht ein bisschen was Teuflisches in sich hat.
Was immer ich auch bin, vergessen Sie nicht, dass Sie meine Frau sind. Vor einer Stunde wurden wir getraut. In Anwesenheit all dieser Zeugen hier.
Sie kicherte und wurde rot. Ich sehe, wie sie sich zu ihm hinneigt, bis ihre schwarzen Locken schon fast seine Wange streifen. Ich höre ihr Hin- und Hergeflüster. Ich sah stündlich mit an, wie er ihr auf eine Art den Hof machte, die mehr darauf ausschien, sich umwerben zu lassen, als selbst zu werben, die aber genau wegen dieser Unbekümmertheit faszinierte und wegen ihrer Arroganz unwiderstehlich war. Ich war nicht eifersüchtig, oder wenigstens nur sehr selten. Die Natur des Schmerzes, unter dem ich litt, kann man nicht mit diesem Wort fassen. Miss Ingrams Rang lag unterhalb der Eifersuchtsmarke. Sie war zu minderwertig, um dieses Gefühl zu erzeugen. Das klingt paradox, aber ich meine wirklich, was ich sage. Sie war sehr auffällig, aber sie war nicht echt. Sie hatte eine schöne Figur und blendende Fähigkeiten, aber einen armseligen Geist. Auch noch andere Augen als die meinen beobachteten sie genau. Ich sah es kommen, dass er sie heiraten würde, wegen ihrer Herkunft oder aus pragmatischem Kalkül. Ich spürte aber, dass sie ihr seine Liebe nicht geschenkt hatte. Sie konnte ihn eben nicht bezaubern. Warum aber nicht? Weil sie ihn nicht wirklich mag. Und warum lässt er sich bei der Wahl seiner Ehefrau von so vulgären Motiven leiten? Wäre ich, wie er, ein Mann aus vornehmem Hause, würde ich nur eine solche Frau nehmen, die ich auch lieben könnte. Aber je länger ich gesellschaftliche Positionen, Erziehung etc. beider Parteien miteinander verglich, desto weniger fühlte ich mich berechtigt, ihn oder Miss Ingram zu verurteilen oder zu kritisieren, bloß weil sie gemäß den Vorstellungen und Grundsätzen handelten, die man ihnen seit ihrer Kindheit beigebracht hatte. Eines Tages war Mr. Rochester geschäftlich nach Millcote gerufen worden und wurde erst spät abends zurückerwartet. War er nur eine Stunde nicht im Raum, schien sich eine fühlbare Fadheit über die Lebensgeister seiner Gäste zu breiten. Miss Ingram hatte sich mit einem Roman aus der Bibliothek in blasierter Lustlosigkeit aufs Sofa geworfen. Jeden Augenblick würde die Abenddämmerung anbrechen. Da war das Knirschen von Wagenrädern auf dem nassen Kies zu vernehmen. Eine Postkutsche fuhr vor.
Voilà, Monsieur Rochester, qui revient!
Miss Ingram schoss von ihrem Sofa hoch und trat mit ihrer üppigen Gewandung dicht ans Fenster.
Unerhört! Dummes Girl! Wer hat gesagt, dass du hier falschen Alarm geben sollst?
Und dabei warf sie einen zornigen Blick in meine Richtung, als wäre ich daran schuld. Der Gentleman in Reisekleidung, der aus dem Gefährt stieg, war ein großer, eleganter, gut aussehender Mann. Bald darauf trat der Neuankömmling ein. Er machte vor Lady Ingram eine Verbeugung.
Es hat den Anschein, als käme ich zu ungelegener Stunde, Madam, da Mr. Rochester gerade außer Haus weilt. Doch habe ich eine sehr lange Reise hinter mir und in Anbetracht unseres so langen und vertrauten Umgangs darf ich mir wohl erlauben, mich hier bis zu seiner Rückkehr niederzulassen.
Erst nach dem Dinner sah ich ihn wieder und anscheinend fühlte er sich da ausgesprochen wohl. Ich hörte, dass er Mr. Mason hieß und erst seit kurzem in England weilte und dass er aus einem heißen Land kam. Die Wörter Jamaika, Kingston und Spanish Town wiesen auf Westindien als Wohnsitz hin, wo er auch Mr. Rochester zum ersten Mal getroffen habe. Er nannte Mr. Rochester seinen alten Freund. Ein Zwischenfall unterbrach meine Grübeleien.
Ich bitte vielmals um Vergebung, sehr verehrte Herrschaften. Draußen in der Gesindestube sitzt eine alte Wahrsagerin und sie besteht darauf, der vornehmen Gesellschaft die Zukunft zu weissagen. Ich kann sie einfach nicht zum Gehen bewegen. Und da die Damen doch den Wunsch geäußert hatten, dem Zigeunerlager von Hay einen Besuch abzustatten, dachte ich mir, sie könnten vielleicht geneigt sein.
Wie sieht sie denn aus?
Ein fürchterlich hässliches altes Weib, Miss Ingram. Und so schwarz, fast wie ein Rußtopf.
Dann ist sie ja eine richtige Hexe. Ich bin ganz neugierig, mir von ihr die Zukunft weissagen zu lassen.
Blanche, mein Liebling, denk doch nur
ja, an... Ja, ja, ich denke an alles. Aber ich muss jetzt meinen Willen haben. Schicken Sie die alte Vettel herein, Miss Fairfax.
Sie will nicht herkommen. Sie sagt, ihre Mission sei es nicht, vor dem Pöbel aufzutreten. Ja, so waren ihre Worte. Sie empfange auch nur junge und unverheiratete Damen. Ich soll sie in ein Zimmer führen und dann sollen diejenigen, die sie konsultieren möchten, einzeln zu ihr hereinkommen.
Lass dir einen Rat geben, mein Engel.
Bringen Sie sie einfach in die Bibliothek. Auch ich will sie ganz allein für mich haben.
Ach, meine Liebste. Halt ein, besinne dich doch.
Doch die Tochter rauschte in majestätischem Schweigen an ihr vorbei und zur Tür hinaus. Stille folgte, in der Lady Ingram es für angebracht hielt, die Hände zu ringen. 15 Minuten wurden schon gezählt, ehe sich die Tür der Bibliothek wieder öffnete und Miss Ingram steif auf ihren Sitzplatz zuschritt. Sie sah weder beunruhigt noch belustigt aus, nahm ein Buch zur Hand und lehnte jede Unterhaltung ab. In der nächsten halben Stunde blätterte sie nicht ein einziges Mal um. Ihre Miene wurde immer verdrießlicher und mürrischer vor sichtbarer Enttäuschung. In der Zwischenzeit setzten Mary Ingram und zwei andere junge Damen der Gesellschaft durch, dass sie alle drei zusammen hineingehen konnten. Diese Visite ging nicht so geräuschlos vonstatten, und nach etwa 20 Minuten rissen sie die Tür auf und kamen durch die Halle zu uns gerannt, als säße ihnen der Leibhaftige im Genick. Sie versicherten, die Zigeunerin habe sogar ihre Gedanken gelesen und einer jeden den Namen des Menschen ins Ohr geflüstert, den sie am liebsten auf der Welt möge.
Liebe Miss Ehe, die Zigeunerin sagt, es gebe dann noch eine weitere unverheiratete junge Dame im Saal. Und sie will nicht eher fortgehen, bis nicht alle bei ihr gewesen sind. Das müssen Sie sein. Sonst kommt doch niemand mehr in Frage. Was soll ich ihr sagen?
Oh, ich komme auf jeden Fall. Ich fürchte mich kein bisschen.
Aber ein wenig aufgeregt war ich schon. Die Sibylle saß ganz gemütlich in einem Lehnstuhl in der Kaminecke. Ich stellte mich auf den Vorleger und wärmte mir die Hände. Ich war nun absolut ruhig und gelassen. Sie machte ihr Buch zu und sah langsam auf. Ihre Hutkrempe überschattete zwar teilweise das Gesicht, doch konnte ich, als sie es hob, erkennen, dass es eigenartig war. Alles daran war braun oder schwarz. Verfilzte Haarsträhnen quollen unter einer weißen Binde hervor, die sie sich wie ein Kopftuch noch unter den Hut getan hatte und die bis unters Kinn herabfiel, sodass Wangen und Unterkiefer halb bedeckt waren.
Tut, was euch gefällt, Mütterchen, aber ich sollte euch vielleicht vorwarnen, dass ich an die Wahrsagerei nicht glaube.
Warum zittert ihr nicht?
Weil mir nicht kalt ist.
Warum werdet ihr nicht blass?
Weil ich nicht leidend bin.
Warum wollt ihr nicht von meiner Kunst profitieren?
Weil ich nicht dumm bin.
Das alte Weib lachte wiehernd und zündete sich eine kurze schwarze Pfeife an.
Euch ist kalt, ihr seid leidend und ihr seid dumm.
Das beweist mir.
Euch ist kalt, weil ihr allein seid. Ihr seid leidend, weil sich das schönste aller Gefühle von euch fernhält. Ihr seid dumm, weil ihr lieber weiter leidet, als es herbeizuwinken, ihm keinen Schritt entgegengeht, wo es auf euch wartet.
Das könnt ihr zu fast jedem Menschen sagen, der alleinstehend ist und in einem großen Haus dient.
Wenn ihr wollt, dass ich deutlicher werde, dann zeigt mir eure Hand.
Auf der ein Geldstück liegt, vermutlich?
Na klar. Ja, die ist viel zu zart, kann ich nichts mit anfangen. Und außerdem, was sieht man schon in einer Hand? Dort steht das Schicksal nicht geschrieben.
Das glaube ich auch.
Das liest man aus dem Gesicht.
Allmählich fange ich an, euch ein wenig zu vertrauen.
Ich frage mich, mit welchen Gefühlen ihr heute Abend zu mir gekommen seid.
Ich fühle mich oft müde, manchmal schläfrig, aber selten traurig.
Dann hegt ihr geheime Hoffnungen, die euch aufrecht halten?
Ich hoffe, von meinem Lohn genügend Geld zu sparen, um eines Tages ein kleines Haus zu mieten und darin eine Schule zu betreiben.
Wenn ihr da auf eurer Bank am Fenster sitzt, denkt ihr da an nichts anderes als an eure Schule? Habt ihr kein Interesse an irgendjemandem aus dieser Gesellschaft, die Sofas und Sessel vor euch bevölkert? Wie geht es euch, wenn eine Lady von bezaubernder Schönheit und ausgestattet mit den Vorzügen ihres Standes einen Herrn anhimmelt, den ihr...
Den ich?
Den ihr vielleicht schätzt?
Ich kenne diese Herren hier nicht.
Gilt diese Aussage auch für den Herrn des Hauses?
Er ist nicht zu Hause. Mir ist auch nicht klar, was Mr. Rochester mit dem Thema zu tun haben soll.
Ich habe von Damen gesprochen, die Herren anhimmeln. Und in jüngster Zeit ist Mr. Rochester in einem Maße angehimmelt worden, dass ihm schon die Augen überlaufen wie zwei randvolle Becher. Und das habt ihr nicht bemerkt.
Mr. Rochester hat das Recht, die Gesellschaft seiner Gäste zu genießen.
Ja, stundenlang hat Mr. Rochester da gesessen. Und wie dankbar hat er dreingesehen wegen des ihm dargebotenen Zeitvertreibs. Ihr habt es bemerkt.
Oh, von wegen. Ich kann mich nicht erinnern, Dankbarkeit in seiner Miene entdeckt zu haben.
Also habt ihr sie genau studiert. Und was habt ihr entdeckt? Ihr habt Liebe gesehen und ihn verheiratet gesehen?
Das geht euch nichts an. Ich bin zu euch gekommen, weil ich etwas wissen wollte, nicht um zu beichten. Steht es denn fest, dass Mr. Rochester heiratet?
Ja, und zwar die schöne Miss Ingram.
Schon bald?
Ich weiß, dass der Rochester-Besitz für sie von höchster Attraktivität ist. Obwohl ich ihr, Gott vergib mir, diesbezüglich vor einer Stunde etwas gesagt habe, das ihr die Mundwinkel gleich ein paar Zentimeter nach unten rutschen ließ. Ich würde ihrem dunkelhäutigen Galan raten, auf der Hut zu sein, sobald nämlich ein anderer daherkommt, mit einem Grundbuchauszug, der länger und schuldenfreier ist, wird er abserviert.
Mütterchen, ich bin nicht hergekommen, um Mr. Rochesters Zukunft zu erfahren. Ich bin gekommen, um meine eigene zu hören. Und davon habt ihr mir noch nichts erzählt.
Eure Zukunft ist noch unklar. Als ich euer Gesicht prüfte, widersprach der eine Zug dem anderen. Die Vorsehung hat euch ein gewisses Maß an Glück zugedacht. So viel ist sicher. Kniet euch auf den Vorleger vor den Kamin.
Macht es nicht zu lang. Das Feuer versenkt mich sonst.
Die Flamme flackert im Auge. Auge und Blick sind vielversprechend. Was den Mund angeht, es ist ein Mund, der viel reden und oft lächeln und seinem Zuhörer menschliche Zuneigung entgegenbringen sollte. Oh, einzig in der Stirn erkenne ich einen Widersacher gegen ein im letzten glückliches Geschick. Die Stirn verkündet, ich kann allein leben, sollten Selbstachtung und die Umstände es von mir verlangen. Der Verstand sitzt fest im Sattel und wird es den Gefühlen nicht gestatten, auszubrechen und ihn mitzureißen. Stirn, deine Aussage sei hiermit zur Kenntnis genommen. Ich selbst habe meine Pläne geschmiedet und habe dabei die Forderungen des Verstandes berücksichtigt. Preisgabe, Leid will ich nicht, sondern Zuneigung und Freude. So, jetzt reicht es, Emma. Ich habe meine Rolle gespielt. Stehen Sie auf, Miss Eyre. Verlassen Sie mich. Das Stück ist zu Ende.
Wachte oder schlief ich? Hatte ich geträumt?
Na, Jane, erkennen Sie mich?
Ich muss schon sagen, Sir, eine ausgefallene Idee.
Aber doch gut umgesetzt, was? Finden Sie nicht?
Ich glaube, Sie haben Unsinn daher geredet, damit ich Unsinn rede. Und das ist nicht sehr anständig, Sir.
Werden Sie mir vergeben, Jane?
Das kann ich erst sagen, wenn ich nachgedacht habe. Und dabei feststelle, dass ich mich nicht allzu lächerlich gemacht habe.
Oh, Sie haben sich sehr korrekt verhalten. Sehr vorsichtig. Sehr klug.
Das tröstete mich. Ich war vom Beginn des Gespräches an auf der Hut gewesen. Ich hatte etwas geargwöhnt. Ich wusste, dass Zigeunerinnen sich so nicht ausdrücken. Aber in Verdacht hatte ich Grace Poole gehabt.
Beglückwünsche mich selbst, Sir. Ich darf mich doch jetzt wohl zurückziehen?
Nein. Bleiben Sie noch einen Moment und sagen Sie mir, was die Leute drüben im Salon gerade treiben.
Aber wissen Sie überhaupt, dass wir Besuch von einem Fremden bekommen haben?
Nein, ich habe niemanden erwartet. Hat er seinen Namen genannt?
Er heißt Mason, Sir. Und er kommt aus Westindien, glaube ich.
Mason? Westindien, sagst du? Oh nein.
Ist Ihnen nicht gut, Sir?
Jane? Das ist ein ziemlicher Schlag für mich. Ein ziemlicher Schlag, Jane.
Er setzte sich und hieß mich, neben sich Platz zu nehmen. Er hielt meine Hand mit seinen beiden Händen.
Meine kleine Freundin, ich wünschte, ich wäre ganz allein mit Ihnen auf einer abgelegenen Insel. Und alle Sorgen und schlimmen Erinnerungen wären von mir genommen.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Sagen Sie mir, was ich tun soll.
Wenn jetzt alle diese Leute da von drüben hereinkämen und mich anspuckten, was würden Sie dann tun, Jane?
Sie alle aus dem Zimmer werfen, wenn ich könnte.
Und wenn Sie mich nur kalt und schadenfroh ansehen und dann einer nach dem anderen hinausgingen, würden Sie mit Ihnen gehen?
Mir würde es mehr Vergnügen bereiten, bei Ihnen zu bleiben.
Um mich zu trösten?
Ja, Sir. Um Sie zu trösten, so gut ich das könnte.
Jane, gehen Sie jetzt wieder hinüber. Treten Sie unauffällig an Mason heran. Flüstern Sie ihm ins Ohr, dass ich ihn zu sehen wünsche. Führen Sie ihn herein und gehen Sie dann wieder.
Ja, Sir.
Ich handelte nach seinem Geheiß. Die ganze Abendgesellschaft blickte auf mich, als ich mitten durch sie hindurchschritt zu Mr. Mason.
Großer Gott, was für ein Schrei!
Die Nacht wurde zerrissen von einem tierischen, gellenden Laut, der von einem zum anderen Ende von Thornfield Hall widerhallte. Mein Herz stand still. Der Schreier starb und ertönte kein weiteres Mal. Er war aus dem dritten Stock gekommen, genau über mir. Und in dem Raum über mir hörte ich jetzt Geräusche eines Kampfes. Und eine halb erstickte Stimme rief: Hilfe, kommt denn keiner? Rochester, um Gottes Willen, komm! Eine Zimmertür öffnete sich, jemand rannte die Galerie entlang. Noch einmal gab es ein Aufstampfen auf dem Boden über mir, danach ein dumpfer Aufprall, anschließend herrschte Ruhe. Alle Schläfer waren wach geworden. Rufe und verschrecktes Gemurmel drangen aus jedem Raum. Man steckte die Köpfe heraus, fragte nach Mr. Rochester.
Hier bin ich. Beruhigen Sie sich alle. Ich komme ja schon.
Was ist denn da oben Schreckliches vorgefallen? So sprechen Sie doch. Sagen Sie uns das Schlimmste zuerst.
Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Jemand vom Personal hat einen Albtraum, das ist alles. Sie ist eine leicht erregbare, nervöse Person. Darf ich Sie jetzt bitten, zurück in Ihre Zimmer zu gehen? Denn ehe im Haus nicht wieder Ruhe eingekehrt ist, kann man sich auch nicht um Sie kümmern.
Der Traum einer Dienstmagd. Ich begann, mich sorgfältig anzukleiden, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Aber es kehrte wieder Stille ein. Nach ungefähr einer Stunde lag Thornfield Hall erneut lautlos da. Als ich mich gerade bückte, um meine Schuhe auszuziehen, klopfte jemand vorsichtig an meine Tür.
Sind Sie wach?
Ja, Sir.
Und angekleidet?
Ja.
Kommen Sie raus, aber leise. Ich brauche Sie. Haben Sie einen Schwamm in Ihrem Zimmer? Ja? Und irgendein Salz, ein Riechsalz?
Ja.
Holen Sie beides und kommen Sie mit.
Er schlüpfte die Treppe in den unseligen dritten Stock hinauf.
Ihnen wird doch nicht schlecht, wenn Sie Blut sehen.
Ich glaube nicht.
Er öffnete eine kleine schwarze Tür. Ein Lehnstuhl. Ein Mann sitzt darin, vollständig bekleidet. Nur die Jacke fehlt. Er rührt sich nicht, hat den Kopf nach hinten gelegt, die Augen geschlossen. Es ist Mr. Mason. Sein Hemd und ein Ärmel sind blutdurchtränkt. Mr. Rochester öffnet das Hemd und wäscht mit dem Schwamm das Blut ab.
Ist es lebensgefährlich?
Ach was, bloß ein Kratzer. Stell dich nicht so an, Mann. Ich werde dir jetzt persönlich einen Arzt holen. Bis zum Morgen bist du dann transportfähig, hoffe ich. Jane?
Ja, Sir?
Ich muss Sie jetzt mit diesem Herrn allein lassen. Eine, vielleicht auch zwei Stunden lang. Wenn wieder Blut austritt, waschen Sie es mit dem Schwamm ab. Sollte er ohnmächtig zu werden drohen, geben Sie ihm ein Glas Wasser und halten Sie mir Riechsalz unter die Nase. Sie werden unter gar keinen Umständen mit ihm sprechen. Und Richard, es kann dich das Leben kosten, wenn du etwas sagst. Keine Unterhaltung.
Und er verließ den Raum. Da saß ich nun also, im dritten Stock, eingesperrt in einer seiner geheimnisvollen Zellen, rings um mich finstere Nacht und unter meinen Händen ein bleiches und blutiges Häuflein Elend. Mit all dem wurde ich fertig. Aber der Gedanke, Grace Poole könnte plötzlich aus ihrer Kammer ausbrechen und über mich herfallen. Warum hat die Furie den Mann hier angegriffen? Was hat ihn veranlasst, diesen Teil des Hauses aufzusuchen? Warum unterwirft er sich so widerspruchslos der Geheimhaltung, die Mr. Rochester angeordnet hat? Und warum hat Mr. Rochester sie angeordnet? Wann kommt er denn nur zurück? Wann kommt er denn nur? Manch eine Woche war mir schon kürzer vorgekommen als diese 2 Stunden. Endlich brach der Tag an. Mr. Rochester trat ein und mit ihm der Arzt.
So, Carter, ich gebe Ihnen 5 Minuten, um die Wunde zu behandeln, den Verband anzulegen, den Patienten nach unten zu schaffen und alles andere. Na, mein lieber Richard, wie geht's?
Sie hat mich gebissen. Sie hat mich wie eine Tigerin angefallen.
Du hättest nicht zurückweichen dürfen. Du hättest sie sofort festhalten müssen.
Ich war darauf nicht gefasst. Sie sah zuerst so friedlich aus.
Es war reine Idiotie, mit ihr reden zu wollen. Noch dazu allein.
Ich dachte eben, ich könnte ihr irgendwie helfen.
Du dachtest eben. Carter, los. Los, beeilen Sie sich.
Es war fürchterlich. Ich wünschte, ich könnte es vergessen.
Das wirst du, sobald du außer Landes bist. Wir werden dich jetzt unauffällig aus dem Haus bringen, Richard. Das ist besser für dich und auch für das arme Geschöpf dort nebenan. Ich habe mich lange bemüht, jedes Aufsehen zu vermeiden und möchte nicht, dass es jetzt doch noch dazu kommt. Kannst du stehen? Carter, Sie fassen ihn unter der anderen Schulter. Jane, Sie gehen jetzt auf 10 Spitzen vor und räuspern sich, falls Sie jemanden sehen.
Im Hof war alles ruhig. Nur die Postkutsche wartete vor dem Tor.
Auf Wiedersehen, Richard.
Sorge dafür, dass man sich um Sie kümmert. Dass man Sie...
Er brach in Tränen aus.
Ich tue mein Bestes und habe es schon immer getan.
Das Gefährt rollte davon. Ich wollte zum Haus zurückkehren.
Jane!
Sie haben eine ungewöhnliche Nacht hinter sich. Hatten Sie Angst, als ich Sie mit Mason allein ließ?
Wird Grace Poole weiter hier wohnen, Sir?
Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf wegen ihr.
Ist die Gefahr nun vorbei?
Dafür kann ich nicht bürgen, ehe Mason nicht außer Landes ist.
Aber Sie haben doch offenbar einen besonders starken Einfluss auf ihn, Sir. Er wird Ihnen doch nie vorsätzlich Schaden zufügen.
Oh nein. Nicht bewusst, aber unbewusst. Er könnte mich innerhalb eines Augenblicks und mit einem unbedachten Wort zwar nicht gerade ums Leben bringen, aber doch um mein Glück. Und zwar für alle Zeiten.
Dann sagen Sie ihm doch, er soll vorsichtig sein, Sir.
Wenn ich das tun könnte, Sie Dummerchen, wo wäre dann noch eine Gefahr? Sie sind doch meine kleine Freundin, nicht wahr?
Ich bin Ihnen gern zu Diensten. Bei allem, was recht ist.
Eben, bei allem, was recht ist. Auch Sie haben Macht über mich und könnten mir schaden. Doch wage ich es nicht, Ihnen zu zeigen, wo ich verwundbar bin. Aus Angst davor, Sie würden mich trotz aller Loyalität und Liebenswürdigkeit auf der Stelle aufspießen.
Wenn Sie von Mr. Mason nicht mehr zu fürchten haben als von mir, dann sind Sie völlig sicher, Sir.
Gott gebe, es wäre so.
Am Nachmittag des folgenden Tages wurde ich nach unten gerufen, weil mich jemand zu sprechen wünschte. Es war Levin, Kutscher bei Mrs. Reed. Er erzählte, dass Mr. John vor einer Woche in seiner Londoner Wohnung gestorben sei und die Art seines Todes schockierend gewesen sei. Er habe in den Jahren zuvor seine Gesundheit in übelster Gesellschaft ruiniert und seinen Besitz verprasst, Schulden gemacht und sei von seiner Mutter 2-mal aus dem Gefängnis geholt worden. Vor 3 Wochen war er nach Gateshead Hall gekommen, um voll und ganz ausbezahlt zu werden. Die gnädige Frau habe sich aber geweigert. Als nächstes hörte man dann, er sei tot. Es heiße, er habe sich umgebracht. Daraufhin habe die gnädige Frau einen Schlaganfall erlitten und konnte nicht mehr sprechen. Nach 3 Tagen schien sie etwas sagen zu wollen. Erst gestern früh glaubte man, ihre Worte zu verstehen. »Bringt Jane, holt Jane Eyre, ich will sie sprechen.« Auf Wunsch der beiden Mrs. Reed sei er gleich losgefahren und würde mich gern morgen früh wieder mit zurücknehmen.
Ja, ich glaube, ich sollte wirklich mitkommen. Ich werde jetzt gleich um Urlaub bitten.
Ich hastete zum Billardzimmer. Mr. Rochester und Miss Ingram waren in das Spiel vertieft. Es bedurfte einigen Mutes, die Partie zu stören.
Will diese Person etwas von Ihnen?
Mr. Rochester drehte sich um, schnitt eine kuriose Grimasse, eine seiner befremdenden und doppelsinnigen Darbietungen, warf seinen Kö hin und folgte mir aus dem Raum. Er bewilligte mir 1 Woche Urlaub. Gateshead Hall. Das Herrenhaus. Fast 9 Jahre ist es her, dass ich den Weg hinuntergegangen bin, den ich nun hinaufschreite. Dasselbe feindselige Dach, das ich an einem finsteren, nasskalten Morgen im Januar hinter mir gelassen hatte, ragt nun erneut vor mir auf. Noch immer ist meine Zukunft ungewiss. Noch immer gibt es diesen Schmerz. Aber das Vertrauen in mich ist nun größer, die Angst vor Unterdrückung geringer. Unmut und Groll sind erloschen. Das Frühstückszimmer. Jedes einzelne Möbelstück sieht genauso aus wie an jenem Morgen, als ich zum ersten Mal Mr. Brocklehurst vorgestellt wurde. Die unbeseelten Objekte hatten sich nicht verändert. Aber das lebende Inventar war nicht wiederzuerkennen. Vor mir erblickte ich 2 junge Damen. Die eine sehr groß gewachsen und auch sehr schlank, mit blässlicher Gesichtsfarbe und ernster Miene. In ihrem Blick lag etwas Asketisches. Das musste wohl Eliza sein. Die andere war dann vermutlich Georgiana, doch nicht die aus meiner Erinnerung, jenes schlanke und feenhafte Mädchen. Diese hier war eine voll erblühte, sehr pummelige Mademoiselle, weiß wie Wachs, mit hübschen, regelmäßigen Gesichtszügen, schmachtenden blauen Augen und hellblonden Locken. Auch ihr Kleid war schwarz, doch so puritanisch wie das der Schwester wirkte, so elegant und modisch war das ihre. Beide Damen erhoben sich und beide sprachen mich mit Miss Eyre an, ohne Lächeln.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Mrs. Reed ausrichten könnten, dass ich da bin. Ich weiß, dass sie den ausdrücklichen Wunsch äußerte, mich zu sehen, und ich möchte ihrem Wunsch so schnell wie möglich nachkommen.
Georgiana warf wegen meiner direkten Ansprache den Kopf zurück und riss wütend die blauen Augen weit auf, als nähme ich mir ungeahnte Freiheiten heraus. »Mama hat es nicht gern, wenn man sie abends noch stört«, bemerkte Eliza. Daraufhin stand ich einfach auf und legte ungebeten und in aller Ruhe Haube und Handschuhe ab. Ich bedurfte keiner Führerin zu dem wohlvertrauten Raum, wohin ich als Kind oft genug zitiert worden war, um getadelt oder gezüchtigt zu werden. Ich ging zum Bett hin, öffnete die Vorhänge und beugte mich über die hoch aufgestapelten Kissen. Da war das wohlbekannte Gesicht, streng und unnachsichtig wie eh und je.
Wer ist da?
Ich bin's, Tante Reed.
Wer sagt hier Tante zu mir? Wer bist du?
Ich bin Jane Eyre. Wie geht es Ihnen, liebe Tante?
Mit diesem Kind habe ich mehr durchgemacht, als sich irgendjemand vorstellen kann. Was für eine Plage man mir da aufgebürdet hat. Ich war froh, als ich sie los wurde. In Lowood ist das Fieber ausgebrochen, aber sie ist nicht gestorben. Trotzdem habe ich gesagt, sie sei tot. Ich wünschte, sie wäre gestorben.
Ein ausgefallener Wunsch, Mrs. Reed. Warum hassen Sie sie so sehr?
Du siehst aus wie Jane Eyre. Ich wollte Jane Eyre noch einmal sehen. Und jetzt bilde ich mir eine Ähnlichkeit ein, wo es gar keine gibt.
Ich bin es wirklich. Ich bin Jane Eyre.
Ist außer dir niemand im Zimmer?
Wir sind allein.
Also gut, ich muss es hinter mich bringen. Vor mir ist jetzt die Ewigkeit. Da ist es besser, ich sag es ihr. Geh zu meinem Toilettenkästchen. Mach es auf. Nimm den Brief heraus. Lies.
Sehr geehrte gnädige Frau, wollen Sie die Güte haben und mir die Adresse meiner Nichte Jane Eyre schicken und mir berichten, wie es ihr geht? Die Vorsehung hat meine Bemühungen um ein ausreichendes Auskommen gesegnet
und da ich unverheiratet und kinderlos bin, möchte ich Jane zu meinen Lebzeiten adoptieren und ihr nach meinem Tod alles hinterlassen, was ich zu vererben habe. Ich verbleibe, sehr verehrte gnädige Frau, etc., etc. John R. Madeira. Das Datum des Briefes lag 3 Jahre zurück. Warum habe ich nie etwas davon erfahren?
Ich konnte es nicht verwinden, wie du dich damals mir gegenüber verhalten hast. Mit welcher Wut du auf mich losgegangen bist. Dein Blick und die Stimme, die völlig unkindlich waren, mit denen du behauptet hast, dass dich allein schon der Gedanke an mich krank mache und dass ich dich mit niederträchtiger Grausamkeit behandelt hätte. Die Vorstellung war mir unerträglich, dass dein Onkel dir zu einem schönen und sorgenfreien Leben verhilft. So habe ich mich gerecht. Ich schrieb ihm, es täte mir leid, ihn enttäuschen zu müssen, aber Jane Eyre sei in Lowood an Typhus gestorben. Und jetzt kannst du tun, was du willst. Setz dich hin, schreib einen Brief. Stell mich mit meiner Falschheit an den Pranger, sobald du willst. Du kamst als mein Quälgeist auf die Welt. Und so zermartert mich in meiner letzten Stunde die Erinnerung an eine Tat, die zu begehen ich niemals in Versuchung gekommen wäre, hätte es dich nicht gegeben.
Wenn man sie nur dazu bringen könnte, mich mit gütigen Augen zu betrachten.
Du hast einen sehr schlechten Charakter. Einen, den ich bis zum heutigen Tag nicht begreifen kann.
Mein Charakter ist nicht so schlecht, wie Sie glauben. Ich bin schon heftig, aber nicht nachtragend. Oft wäre ich als Kind glücklich gewesen, wenn ich Sie hätte lieben dürfen. Und jetzt möchte ich mich mit Ihnen aussöhnen. Geben Sie mir einen Kuss, Tante.
Du erdrückst mich mit deinem Gewicht. Geh, hol mir Wasser.
Lieben Sie mich oder hassen Sie mich? Sie haben meine volle und aufrichtige Vergebung. Bitten Sie jetzt Gott um die Seine und finden Sie Ihren Frieden. Ich verweilte noch eine halbe Stunde, in der Hoffnung auf irgendein freundschaftliches Zeichen, das aber nicht kam. Sie fiel rasch in ihre Lethargie zurück. Um Mitternacht starb sie. Ich war nicht anwesend. Auch keine ihrer Töchter. Eigentlich hatte ich gleich nach dem Begräbnis abreisen wollen. Doch erst flehte mich Georgiana an, noch bis zu ihrer Abreise nach London zu warten und ihr bei den Vorbereitungen zu helfen. Und danach verlangte Eliza, ich solle noch eine weitere Woche zu ihrer Unterstützung bleiben. Ich willigte ein. Wie man sich fühlt, wenn man nach langer oder kurzer Abwesenheit wieder nach Hause kommt? Ich befand mich auf dem Heimweg nach Thornfield. Je kürzer der vor mir liegende Weg wurde, desto fröhlicher wurde ich. So fröhlich, dass ich sogar stehen blieb und den Verstand daran erinnerte, dass ich ja nicht in mein Zuhause zurückkehrte. Mrs. Fairfax wird dir ein ruhiges Willkommen schenken, zweifellos. Und die kleine Adele wird dir entgegenspringen. Aber du denkst an jemand anderen und weißt, dass er nicht an dich denkt. Nur noch 1 oder 2 Felder überqueren und dann die Straße und schon bin ich am Tor. Ich gehe an einem hohen Rosenstamm vorbei, dessen blütenbedeckte Zweige quer über den Weg hängen. Ich sehe den schmalen Zauntritt mit den steinernen Stufen und ich sehe...
Hallo! Da sind Sie ja! Kommen Sie doch her! Bitte! Bummelante in Pflicht vergessene! Einen vollen Monat von zu Hause fortzubleiben und mich vollständig zu vergessen, wie ich wetten möchte.
Von zu Hause?
Herein mit Ihnen, Janet. Kehren Sie heim unter das Dach eines Freundes.
Danke für Ihre große Liebenswürdigkeit, Mr. Rochester. Ich freue mich sehr, wieder zurück zu Ihnen zu kommen. Und wo immer Sie sind, bin ich daheim und nur da.
Etwas in mir hatte gesprochen und gegen meinen Willen. Ich ging ganz rasch weiter. 2 Wochen einer verdächtigen Ruhe folgten auf meine Rückkehr nach Thornfield Hall. Die Heirat des Herrn wurde mit keinem Wort erwähnt, und ich sah auch nicht, dass Vorbereitungen für ein solches Ereignis getroffen wurden. Ich fing an, Hoffnungen zu hegen, zu denen ich nicht berechtigt war. Nie hatte Mr. Rochester mich häufiger zu sich rufen lassen. Nie war er dann liebenswürdiger zu mir gewesen. Und nie zuvor hatte ich ihn mehr geliebt. Ein strahlender Hochsommer lag über England. Am Abend vor Johanni ging ich, als Adele eingeschlafen war, hinaus in den Garten. Wo die Sonne untergegangen war, verbreitete sich feierlicher Purpur. Kein Winkel auf dem ganzen Anwesen war geschützter und paradiesischer als der Obstgarten. Eine sehr hohe Mauer begrenzte ihn zur Hofseite hin und auf der anderen Seite schirmte ihn eine Buchenallee vom Rasen ab. Ein gewundener, von Lorbeerbäumen gesäumter Pfad endete bei einer riesigen Rosskastanie, um deren Stamm herum es eine Sitzbank gab. Hier konnte man unbeobachtet spazieren gehen. Ich sehe mich um und lausche. Ich sehe keine sich bewegende Gestalt. Ich höre keine sich nähernden Schritte. Und trotzdem verstärkt sich dieser Duft. Ein feiner, wohlvertrauter Duft. Der Duft von Mr. Rochesters Zigarre.
Kommen Sie zurück, Jane. An einem so schönen Abend ist es dir eine Schande, im Haus herumzusitzen.
Ich will um diese Uhrzeit nicht allein mit Mr. Rochester in dem einsamen Obstgarten umherspazieren. Aber ich kann auch keinen Grund vorbringen, warum ich ihn jetzt verlassen muss.
Thornfield ist doch ein angenehmes Plätzchen im Sommer, oder nicht?
Ja, Sir.
Es täte Ihnen leid, wenn Sie es verlassen müssten.
Ja.
Es ist ein Jammer. Kaum hat man es sich an einem angenehmen Ruheplatz eingerichtet, ruft einen schon eine Stimme, das Bündel wieder zu schnüren.
Muss ich Thornfield verlassen?
Es tut mir leid, Janet. Aber ich glaube, das müssen Sie.
Dann werden Sie also heiraten, Sir.
Genau. Stimmt, ja, genau. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Adele muss auf eine Schule gehen und Sie, Miss Eyre, müssen eine neue Stelle bekommen.
Jawohl, Sir. Ich werde unverzüglich annoncieren und bis dahin hoffe ich...
In etwa einem Monat hoffe ich, als Bräutigam vor dem Altar zu stehen. Und tatsächlich habe ich bereits von einer Stelle erfahren, die Ihnen gefallen würde. In Connacht, Irland. Sie werden Irland mögen, denke ich.
Das ist aber weit weg, Sir.
Das macht doch nichts. Ein Mädchen wie Sie wird sich doch von einer Schiffsreise nicht abschrecken lassen.
Nicht von der Schiffsreise, aber von der Entfernung. Und dann liegt da das Meer dazwischen.
Zwischen was, Jane?
Zwischen mir und England und Thornfield und...
Und?
Und Ihnen, Sir. Es ist weit weg.
Irland ist weit weg, Janet. Und ich schicke meine kleine Freundin nur sehr ungern auf eine so strapaziöse Reise. Aber wenn ich keine andere Wahl habe, was soll ich bloß machen? Was Sie angeht, Sie werden mich vergessen.
Das werde ich niemals, Sir. Sie wissen, wäre ich doch nie hierher gekommen. Ich liebe Thornfield. Ich liebe es, weil ich hier eine erfüllte und wunderbare Zeit verbracht habe. Man ist nicht auf mir herumgetrampelt. Ich wurde nicht von geistigem Mittelmaß tyrannisiert. Ich habe von Angesicht zu Angesicht mit einem unabhängigen Geist sprechen können. Ich habe Sie kennengelernt, Mr. Rochester. Und das Gefühl ist so entsetzlich und qualvoll, auf ewig von Ihrer Seite gerissen zu werden. Ich sehe die Notwendigkeit einer Trennung ein. Und es kommt mir so vor, als sollte ich die Notwendigkeit des Todes einsehen.
Wo sehen Sie eine Notwendigkeit?
Wo? Sie persönlich haben mich mit ihr konfrontiert.
In welcher Form?
In Form von Miss Ingram, Ihrer Braut.
Ich habe keine Braut.
Aber Sie werden eine haben.
Ja, das werde ich.
So muss ich gehen.
Nein,
Sie müssen bleiben.
Und ich sage Ihnen, ich muss gehen. Glauben Sie vielleicht, ich sei ein Automat ohne Gefühle? Glauben Sie, nur weil ich arm, unbedeutend, unscheinbar und klein bin, habe ich keine Seele und kein Herz? Mein Herz fühlt genauso wie das Ihre. Und doch wieder auch nicht. Denn Sie sind so gut wie verheiratet mit jemandem, der Ihnen nicht ebenbürtig ist. Mit jemandem, den Sie meiner Meinung nach gar nicht richtig lieben. Denn ich habe gehört, wie Sie sich über die Dame lustig gemacht haben. Ich würde eine solche Verbindung ablehnen. Und deshalb stehe ich über Ihnen. Und lassen Sie mich gehen.
Wohin, Jane? Nach Irland?
Ja, nach Irland. Ich habe gesagt, was ich denke. Und ich kann jetzt überall hin. Wohin ich will.
Dein Wille soll über dein Schicksal entscheiden. Ich biete Ihnen meine Hand, mein Herz und einen Anteil an meinem gesamten Besitz.
Sie inszenieren eine Farce, über die ich bloß lache.
Ich bitte Sie, an meiner Seite durchs Leben zu gehen.
Für dieses Los haben Sie bereits jemand anderen auserkoren und dazu müssen Sie jetzt auch stehen.
Jane, seien Sie ein paar Sekunden lang still. Sie sind sehr aufgeregt. Ich werde ebenfalls still sein. Kommen Sie an meine Seite, Jane, damit wir einander verstehen können.
Ich komme nie mehr an Ihre Seite. Ich habe mich losgerissen. Und ich kann nicht mehr zurück.
Aber Jane, Sie allein sind es, die ich heiraten will. Glauben Sie mir nicht, Jane.
Kein Wort.
Haben Sie kein Vertrauen zu mir?
Kein bisschen.
Sie liebe ich. Sie flehe ich an, mich zu Ihrem Ehemann zu machen.
Was? Mich?
Sie, Jane. Wollen Sie meine Frau werden? Sagen Sie ja. Schnell!
Mr. Rochester, drehen Sie sich zum Mondlicht.
Warum?
Weil ich aus Ihrer Miene lesen will. Umdrehen!
Bitte, lesen Sie. Aber beeilen Sie sich, denn ich leide.
Ist das Ihr Ernst?
Ja.
Dann will ich Sie heiraten, Sir.
Was war mit der Nacht geschehen? Zwar war der Mond noch nicht untergegangen, doch herrschte rings um uns Finsternis. Und der Kastanienbaum? Er bog und krümmte sich im Wind, der den Lorbeerpfad herabfauchte.
Wir müssen hinein. Das Wetter schlägt um. Ich hätte hier bis zum Morgen mit dir sitzen können, Jane.
Und ich mit dir auch, dachte ich. Ganz in der Nähe gab es ein berstendes Getöse. Ein Blitz hatte die große Rosskastanie getroffen und in der Mitte gespalten. Es goss in Strömen. Ehe wir das Haus erreichten, waren wir schon völlig durchnässt. In der Halle nahm er mir mein Tuch ab und schüttelte mir das Wasser aus den offenen Haaren. Er küsste mich. Immer wieder. Als ich den Blick hob, stand da die Witwe Fairfax, bleich, ernst und bestürzt. Ich lächelte sie nur an und rannte die Treppe hinauf. Erklären würde ich's ihr ein andermal. Während ich am nächsten Morgen mein Haar ordnete, betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel und empfand es nun nicht mehr so unattraktiv. Meine Augen glänzten. Ist das alles ein Traum?
Ist das noch meine Elfe Senfsamen? Dieses hübsche Mädchen mit dem seidenweichen Haselnusshaar und den strahlenden Haselnussaugen?
Ich habe zwar grüne Augen, aber der Irrtum sei verziehen. Vermutlich hatten sie für ihn eine neue Farbe angenommen.
Das ist Jane Eyre, Sir.
Bald Jane Rochester. Die junge Mrs. Rochester. Geh auf dein Zimmer und setz deine Haube auf. Ich möchte, dass du mich heute Morgen nach Millcote begleitest. Du musst dir ein paar Kleider aussuchen. Inzwischen werde ich Mrs. Fairfax zu erhellender Einsicht verhelfen.
Ich hab das doch alles bloß geträumt, oder? Lachen Sie nicht über mich, aber ich dachte allen Ernstes, Mr. Rochester sei vor 5 Minuten hier hereingekommen und habe gesagt, in einem Monat wären Sie seine Frau.
Zu mir hat er das Gleiche gesagt.
Tatsächlich. Glauben Sie ihm? Haben Sie angenommen?
Ja.
Ob das ein gutes Ende nehmen wird, weiß ich nicht. In solchen Fällen ist Ebenbürtigkeit bei Rang und Vermögen oft ratsam. Und dann dieser Altersunterschied von 20 Jahren. Er könnte ja Ihr Vater sein.
Also wirklich, Mrs. Fairfax, er ist alles andere als mein Vater. Kein Mensch, der uns zusammen sieht, käme auch nur eine Sekunde lang auf diese Idee.
Und er will Sie tatsächlich aus reiner Liebe heiraten? Tut mir leid, wenn ich Sie kränke, aber Sie sind noch so jung und Sie kennen sich mit den Männern noch so wenig aus. Sie können nicht vorsichtig genug sein. Versuchen Sie, Mr. Rochester auf Distanz zu halten. Misstrauen Sie sich und ihm. Feine Herren seines Standes pflegen ihre Hauslehrerinnen üblicherweise nicht zu heiraten.
Die Kutsche nach Millcote war abfahrbereit. Mir graute davor, mit ihm zusammen einkaufen gehen zu müssen. Neue Kleider und dergleichen.
Adele darf uns doch begleiten, nicht wahr, Sir?
Ich mag keine Belga dabei haben. Ich mag nur dich.
Ich bitte darum, es wäre besser.
Falsch! Sie wäre nur im Weg.
Er war absolut unduldsam. Mrs. Fairfax' Warnungen und Zweifel lasteten auf mir. Das Gefühl, Macht über ihn zu haben, war verschwunden. Ich stand schon im Begriff, ihm mechanisch und ohne Widerrede zu gehorchen.
Bist du böse, wenn wir Adele hier lassen? Aber soll's. Die Störung nur eines Morgens ist so schlimm auch wieder nicht.
Die in Millcote verbrachte Stunde empfand ich als ziemlich aufreibend. Mr. Rochester komplimentierte mich in ein bekanntes Geschäft für Seidenwaren.
Ein Dutzend, sage ich.
Kommt nicht in Frage. Nur zwei.
Ein halbes Dutzend.
Zwei.
Gut, zwei.
Den schlichten schwarzen Satin und die blassgraue Seide, bitte.
Auf keinen Fall. Rosa Satin und diese Seide da in Purpurviolett.
Der graue und der schwarze Stoff oder keiner.
Für den Moment. Gut. Aber irgendwann will ich dich schon noch in der Farbenpracht eines Blumenbeetes sehen.
Er lächelte. Sein Lächeln kam mir wie das eines Sultans vor, das dieser in einem huldvollen Moment einer Sklavin schenkt, die er zuvor mit seinem Gold und Geschmeide behängt hat. Meine Wangen brannten vor Ärger und Erniedrigung. Mir fiel der Brief meines Onkels wieder ein und seine Absicht, mich zu adoptieren und zu seiner Erbin zu machen. Es wäre wirklich eine Beruhigung, wenn ich ein eigenes, auch noch so kleines Einkommen hätte. Nie im Leben halte ich das aus, von Mr. Rochester wie eine Puppe ausstaffiert zu werden. Sobald ich daheim bin, schreibe ich nach Madeira und teile Onkel John mit, dass ich heiraten werde und wen. Ein bisschen erleichtert bei diesem Gedanken, wagte ich es wieder, meinem Herrn und Gebieter in die Augen zu sehen, die ihrerseits beharrlich auf der Suche nach Kontakt mit den meinen gewesen waren.
Sie brauchen mich gar nicht so anzusehen. Sonst werde ich bis ans Ende aller Tage ausschließlich meine alten Lowood-Sachen tragen. Und Sie können sich dann aus der Seide einen Morgenmantel machen lassen und jede Menge Westen.
Welcher Ohrenschmaus, so etwas Urwüchsiges. Nicht für den versammelten Harem des Großtürken würde ich dieses kleine englische Mädchen eintauschen.
Ich spiele nicht Ihre englische Céline Baron. Ich werde weiterhin Adels Gouvernante sein. Damit kann ich mir Verpflegung und Unterkunft verdienen und noch 30 Pfund im Jahr dazu. Von diesem Geld kann ich mir meine Garderobe leisten. Und Sie sollen mir nichts weitergeben, außer...
Außer was?
Außer Ihr freundschaftliches Empfinden und Ihre Achtung. Und wenn Sie von mir das Gleiche zurückerhalten, wäre diese Schuld beglichen.
Also wirklich, was angeborene Frechheit angeht, kann dir keiner so schnell das Wasser reichen. Wäre es dir genehm, heute mit mir zu speisen?
Nein, danke, Sir.
Und weswegen nein, danke, wenn man das erfahren darf?
Ich möchte einen weiteren Monat so weiterleben wie bisher.
Du wirst dein Sklavendasein als Gouvernante sofort aufgeben.
Verzeihung, Sir. Aber das werde ich nicht. Ich werde weitermachen wie bisher. Abends können Sie ja nach mir schicken, wenn Sie in der Stimmung sind. Und dann komme ich zu Ihnen. Aber zu keiner anderen Zeit.
Jetzt brauche ich etwas zu rauchen. Pour me donner une contenance, wie Adele sagen würde. Im Moment bist du am Zug, du kleiner Tyrann. Aber nicht mehr lange. Dann bin ich dran. Habe ich mich erst einmal rechtmäßig deiner bemächtigt, werde ich dich einfach an die Kette legen.
Und er tätschelte seine Uhrkette. Sehr gut. Plustre dich nur auf. Diese so begonnene Verfahrensweise behielt ich während der gesamten Probezeit bei. Keine leichte Aufgabe. Oft hätte ich ihn lieber beglückt als gefoppt. Mein zukünftiger Ehemann wurde immer mehr zum Mittelpunkt meiner Welt. Mehr noch. Damals konnte ich Gott nicht mehr sehen, weil ich nur noch Augen für sein Geschöpf hatte. Der Monat des Brautstandes neigte sich dem Ende zu. Seine allerletzten Stunden waren gezählt. Es näherte sich der Tag, für den es keinen Aufschub mehr gab. Mein Hochzeitstag.
Heute Abend sehe ich überhaupt nicht klar, Sir, was ich vor mir habe. Das ganze Leben kommt mir unwirklich vor.
Ich bin ziemlich wirklich. Fass mich an.
Oh, Sie, Sir, sind das größte Phantom. Sie sind ja bloß ein Traum.
Ist diese Hand ein Traum?
Es ist schon fast Mitternacht.
Bist du mit all deinen Vorbereitungen fertig?
mit allen, Sir.
Ich genauso. Und wir werden Thornfield morgen binnen einer halben Stunde nach unserer Rückkehr von der Kirche verlassen. Und wir werden reisen. Zuerst nach London, dann auf den Kontinent. Paris, Rom, Neapel wirst du sehen.
Wie Sie meinen, Sir.
Ist alles in Ordnung?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon. Was ist denn nur los? Schenk mir dein Vertrauen, Jane. Wovor hast du Angst? Dass ich mich nicht als guter Ehemann erweisen werde?
Oh, nichts liegt mir ferner als diese Vorstellung.
Sorgst du dich wegen der neuen Umgebung, die dich jetzt erwartet?
Nein.
Ich verlange eine Erklärung.
Schön, Sir. Dann hören Sie zu. Sie waren gestern Nacht nicht zu Hause.
Stimmt. Das ist ja aber nichts Neues.
Gestern war ich sehr glücklich in meiner pausenlosen Hektik. Für mich ist es eine herrliche Sache, diese Aussicht auf ein Leben mit Ihnen, weil ich Sie liebe. Nein, Sir, jetzt keine Zärtlichkeiten. Lassen Sie mich erzählen und lenken Sie nicht ab. Als es dunkel wurde, da wünschte ich mir, Sie wären zu Hause gewesen. Ich bildete mir ein, der immer stärker werdende Sturm übertöne irgendwelche Klagelaute. Ich war froh, als das aufhörte und schlief dann ein. Aber das Bild einer finsteren und stürmischen Nacht verfolgte mich bis in die Träume. Ich träumte, Thornfield Hall war eine trostlose Ruine. Ich stand davor und hielt ein unbekanntes Kind in meinen Armen. Ich durfte es nirgends niederlegen. Ich musste es tragen. In der Ferne hörte ich ein Pferd galoppieren. Ich wusste, sie gingen fort für viele Jahre in ein entferntes Land. Ich kletterte die baufällige Mauer in lebensgefährlicher Hast hinauf, um von oben noch einen Blick auf sie zu erhaschen. Endlich schaffte ich es bis zur höchsten Stelle. Ich beugte mich vor. Ich sah sie als dunklen Punkt auf einer hellen Straße. Die Mauer bröckelte. Ich verlor den Halt. Das Kind rutschte mir von den Knien. Ich verlor das Gleichgewicht. Fiel. Und erwachte.
Und dieser Traum bedrückt dich noch jetzt, wo ich ganz nah bei dir bin?
Die eigentliche Geschichte kommt erst noch. Beim Aufwachen wurde ich von einem Lichtschein geblendet. Ich dachte, oh, Tageslicht. Aber ich hatte mich getäuscht. Es war nur Kerzenlicht. Auf dem Toilettentisch stand eine Kerze. Und die Tür des Schranks war geöffnet, in den ich vor dem Zubettgehen mein Hochzeitskleid gehängt hatte. Und den Schleier, den sie in ihrer feudalen Extravaganz aus London kommen ließen. Von dort hörte ich ein Rascheln. Ich fragte, Mrs. Fairfax, was machen Sie denn da? Aus dem Schrank tauchte eine Gestalt auf, nahm die Kerze, besah sich prüfend die Kleider. Ich rief wieder. Zuerst war es Überraschung. Dann gefror mir das Blut in den Adern. Mr. Rochester, das war nicht Mrs. Fairfax. Das war auch nicht, dessen bin ich mir sicher, diese eigenartige Frau Grace Poole.
Beschreib sie, Jane.
Sie war groß, kräftig, mit dichtem und dunklem Haar, lang über den Rücken. Sie hatte etwas Weißes, Faltenloses an, ob Nachthemd, Bettlaken oder Sterbehemd, kann ich nicht sagen.
Hast du ihr Gesicht gesehen?
Sie nahm meinen Schleier und starrte ihn lange an, warf ihn sich selbst über den Kopf und schaute in den Spiegel. Da sah ich das Abbild ihres Gesichts ziemlich deutlich.
Und? Wie sah sie aus?
Noch nie habe ich so ein Gesicht gesehen. Es war das Gesicht einer Wilden. Sie zog sich meinen Schleier von ihrem Raubvogelkopf, zerriss ihn in zwei Teile, schleuderte beide auf den Boden und trampelte darauf herum. Dann nahm sie die Kerze und ging zur Tür zurück. Direkt neben meinem Bett blieb sie stehen. Starrte mich mit feuerroten Augen an, hielt mir die Kerze dicht vors Gesicht und löschte sie vor meinen Augen. Ich spürte, wie diese fürchterliche Fratze über meinem Gesicht glühte und verlor vor Entsetzen das Bewusstsein. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Und jetzt sagen Sie mir, Sir, wer diese Frau ist.
Die Ausgeburt eines überreizten Gehirns?
Nein, Sir. Das habe ich mir morgens beim Aufstehen auch gesagt. Als ich aber den Blick durchs Zimmer schweifen ließ, da sah ich drüben auf dem Teppich den Schleier liegen, von oben bis unten in zwei Teile zerrissen.
Gott sei Dank, dass nur der Schleier Schaden genommen hat. Ich darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Zweifellos hat eine Frau dein Zimmer betreten. Und die Frau war... Es muss Grace Poole gewesen sein. Ich spüre, du willst fragen, warum ich eine solche Frau im Haus behalte. Sobald wir ein Jahr und einen Tag verheiratet sind, werde ich es dir sagen. Jetzt aber nicht. Akzeptierst du meine Erklärung?
In dieser Nacht träumte ich nicht, denn ich schlief überhaupt nicht.
Jane, bist du soweit?
Ob es auf der Welt wohl noch einen Bräutigam gab, der so dreinsah wie er, so unerbittlich auf sein Ziel fixiert, so grimmig entschlossen? Ich weiß nicht, ob das Wetter an dem Tag schön oder schlecht war. Ich betrachtete weder den Himmel noch die Erde. Ich wurde von so raumgreifenden Schritten getrieben, dass ich kaum folgen konnte. Ich wollte dieses unsichtbare Ding sehen, auf das er seinen wilden und wütenden Blick zu richten schien. Am Tor zum Kirchhof hielt er an. Und jetzt habe ich das Bild des alten grauen Gotteshauses wieder vor Augen. Das Bild einer Krähe, die ihre Kreise um den Kirchturm zog. Das Bild des rötlichen Morgenhimmels. Ich erinnere mich an die grünen Gräber und die Gestalten von zwei Fremden, die zwischen ihnen umherschlenderten. Wir betreten das prunklose Gotteshaus. Der Pfarrer wartet in seinem weißen Chorhemd an dem schlichten Altar, der Kirchenbeamte neben ihm. Die Fremden stehen jetzt mit dem Rücken zu uns vor der Gruft der Rochesters. Die Zeremonie beginnt.
So fordere ich euch denn auf und ermahne euch beide, denn ihr werdet euch verantworten müssen an dem schrecklichen Tag des jüngsten Gerichts, an dem die Geheimnisse aller Herzen offengelegt werden. Für den Fall, dass einer von euch um ein Hindernis weiß, warum ihr nicht rechtmäßig verbunden werden sollt als Mann und Frau, er dies jetzt offen bekenne.
Der Pfarrer legt eine Pause ein. Wie oft wohl die Pause nach diesem Satz jemals durch eine Einrede unterbrochen wird? Wahrscheinlich kein einziges Mal in 100 Jahren. Und so fährt der Geistliche mit der Zeremonie fort, öffnet den Mund zu der Frage, willst du diese Frau zu deinem dir angetrauten Weibe nehmen?
Die Trauung kann nicht fortgesetzt werden. Ich gebe hiermit das Vorhandensein eines Hindernisses bekannt.
Fahren Sie fort.
Ich kann nicht fortfahren, ohne die vorgebrachte Behauptung zu überprüfen.
Die Trauung ist sofort abzubrechen. Es besteht im vorliegenden Fall ein unüberwindliches Ehehindernis.
Mr. Rochester hat eine noch lebende Ehefrau.
Jane Eyre. Hörspiel in 3 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen Gottfried Röckelein. Die Rollen und ihre Darsteller. Jane Eyre, Sascha X. Edward Rochester, Christian Redl. Mrs. Fairfax, Witta Pohl. Lady Ingram, Uta Halland. Blanche Ingram, Katharina Burova. Richard Mason, Jens Wawracek. Mrs. Reed, Angelika Thomas. Und Siegfried W. Kernen, Lea Sanft und Wolfgang Schenk. Komposition: Annie Whitehead, Posaune und Ramesh Schottem, Perkussion. Technische Realisation: Klaus Schumann und Margitta Düver. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005.